Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. So heißt der Wochenspruch, mit dem ich Sie herzlich begrüße zum Gottesdienst. Macht die Türen auf, macht die Herzen weit. Das ist gemeint. Stammt aus einem Weihnachtslied. Die Christfestzeit ist vorbei. 2. Februar, Maria Lichtmess, das Ende. 40 Tage nach dem Christfest. Jetzt wendet sich der Blick des Kirchenjahres. Die thematische Ausrichtung schwenkt über zu dem, was die Evangelien so beschreiben. Jesus sagte, lasst uns hinaufgehen nach Jerusalem. Es geht jetzt Richtung Passion und Richtung Ostern. 60 Tage vor Ostern heißt der Sonntag heute. Und so feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wer es glaubt, der spreche Amen. Lade ein zum Gebet mit Worten aus Psalm 31 im Gesangbuch bei der Nummer 716. Bitte Sie dazu aufzustehen. Und vielleicht können wir es wieder im Wechsel sprechen zwischen Frauen und Männern in halben Versen. Die Frauen mögen beginnen.
Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden.
Errette mich durch deine Gerechtigkeit.
Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends.
Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest.
Denn du bist mein Fels und meine Burg.
Deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.
Mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten.
Denn du bist meine Stärke.
In deine Hände befehle ich meinen Geist.
Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte.
Dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not.
Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes.
Du stellst meine Füße auf weiten Raum.
Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott.
Meine Zeit steht in deinen Händen.
Errette mich von der Hand meiner Feinde.
Und von denen, die mich verfolgen.
Lass leuchten dein Antlitz über deinen Knecht.
Hilf mir durch deine Güte. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten weiter mit Worten aus Kenia. Herr, ich habe es satt, den Hals zu verdrehen und jedem Trugbild nachzugaffen. Ich drehe mich nicht mehr um. Geradeaus sehe ich und schweige. Ich gönne meinem Nacken Ruhe, denn mein Nacken ist müde, müde vom ewigen Drehen und Wenden. Mache mich zu einem Menschen, der geradeaus geht, dass ich nur auf deinen Weg schaue, den Weg, den du zeigst. Meine Ohren sind müde vom Lärm der Züge und Autos, müde vom Nachhall der Worte, vom Kopfweh kommender Tage, sehr, sehr müde und beinahe ertötet vom klingenden, betäubenden Lärm. Ich habe es satt, gereizt zu werden, gereizt von den vielen Dingen draußen und von der Selbstsucht drinnen. Herr, reize du mich, dass deine Liebe mich treibt und ich in Ewigkeit fröhlich bin. Wir beten weiter in der Stille miteinander und füreinander.
Ich traue auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. Amen. So sei es. Bitte nimm Sie Platz. Ich will dich lieben, meine Stärke. Vom Lied 400 hören wir einige Verse. Durchkreuzte Pläne, kennen Sie das? Es geht nicht so, wie Sie das geplant haben mit dem eigenen Leben und mit dem Reich Gottes. Es läuft nicht nach Ihren Wünschen in den eigenen vier Wänden und in der Gemeinde. Sie werden ausgebremst, umgeleitet, abgeblockt. Es geht nicht mehr weiter. Sackgasse statt Aufbruch und Entfaltung beim Lebensweg und beim Glaubensweg. Durchkreuzte Pläne, kennen Sie das? So habe ich gefragt. Und ich wäre bereit, viel Geld zu wetten, dass Sie das alle kennen. Und nicht erst seit Corona. Zum Sonntag heute gehört ein Abschnitt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16, wo dieses Thema auch eine große Rolle spielt. Ich will kurz skizzieren, was vorher war. Paulus war auf Tour. Er war auf seiner zweiten Missionsreise irgendwo in der heutigen Türkei. Zusammen mit dem bewährten Silas, dem jungen Timotheus und Lukas, wir würden heute sagen, der war sein Sunny, der war Arzt. Diese Viererbande sind losgezogen als Brandstifter. Sie wollten zündeln, ein Feuer legen, am besten einen Flächenbrand. So wie ihr Meister gesagt hatte, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Das Land sollte brennen für Jesus. Deshalb rannte das Missionsquartett wie angebrannt Richtung Norden, um, so heißt es in der Apostelgeschichte, nach den Brüdern zu schauen, also nach den Christusgeschwistern, Männer und Frauen, die ihr Herz und ihr Leben für Christus geöffnet haben. Und auch um neue zu finden, damit der Glaube sich ausbreitet, diese gute Nachricht. Aber plötzlich haben sie rot gesehen, es ging nicht mehr weiter. Die Nordroute war dicht, dann haben sie auf Westen gedreht und sind weitergestürmt, aber auch dort wurden sie abgeblockt. Schließlich landeten sie in Troas. Dort hockten sie, abgebrannt und abgefackelt. Pro Christ, Kleinasien, ade. Bevor es richtig angefangen hat, war es schon vorbei. Aber dann, und jetzt hören wir Gottes Wort, wie es geschrieben steht im Buch Apostelgeschichte, Kapitel 16. In der Nacht hatte Paulus einen Traum. Ein Mann aus Mazedonien stand vor ihm und bat: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Gleich nachdem Paulus die Erscheinung gehabt hatte, suchten wir nach einer Möglichkeit, um nach Mazedonien zu gelangen, denn wir waren sicher,
Gott hatte uns dazu berufen, den Menschen dort die gute Nachricht zu verkünden. Von Troas aus setzten wir auf dem kürzesten Weg nach Samothrake über. Einen Tag später erreichten wir Neapolis. Von dort gingen wir nach Philippi. Das ist eine bedeutende Stadt in diesem Bezirk Mazedoniens und römische Kolonie. In dieser Stadt blieben wir einige Zeit. Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss. Wir nahmen an, dass dort eine jüdische Gebetsstätte war. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die an diesem Ort zusammengekommen waren. Unter den Zuhörerinnen war auch eine Frau namens Lydia. Sie handelte mit Purpurstoffen und kam aus der Stadt Thyatira. Lydia glaubte an den Gott Israels. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie die Worte des Paulus gerne aufnahm. Sie ließ sich taufen, zusammen mit allen, die in ihrem Haus lebten. Danach bat sie: Wenn ihr überzeugt seid, dass ich wirklich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus. Ihr könnt bei mir wohnen. Und sie drängte uns förmlich dazu. Also das Evangelium kommt nach Europa, das haben wir jetzt gehört. Ein Weltereignis. Aber es lief nicht gerade traumhaft. Im Gegenteil, die zweite Missionsreise des Paulus war eigentlich eher ein Albtraum. Sie geriet gleich zu Beginn in die Krise, und zwar gründlich. Da will einer das Evangelium in die Welt tragen und schon beim Start geht eigentlich nichts mehr. Wenn wir heute eine Reise planen, können wir alles am Computer machen. Wir können online die kleinsten Pläne noch nachschlagen, finsterst im hintersten Winkel der Welt, wann dort die U-Bahn fährt oder der Bus. Wir können von hier aus eine Unterkunft buchen, wir können Versicherungen abschließen, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, können wir andere das alles organisieren lassen. Paulus besaß damals kaum eine Ahnung von Land und Leuten. Er wusste nicht, was ihm begegnen würde. Jeder Schritt, und das ist wörtlich gemeint, weil er ist gewandert, jeder Schritt auf der Reise war ein Schritt ins Ungewisse, von Überraschung zu Überraschung. Allerdings mit der Gewissheit, die Menschen in Kleinasien und in der ganzen Welt brauchen Christus ganz dringend. Und das war sein Auftrag von Christus selber. Die Menschen müssen von ihm erfahren, in der ganzen Welt. Und deshalb brannte es in den Reiseschuhen von Paulus. Das Evangelium musste zum letzten Menschen in den letzten Winkel des Römischen Reiches gelangen. Koste es, was es wolle. Das war sein Motto. Es darf alles kosten, auch sein Leben. Aber wie gesagt, auf einmal ging nichts mehr. Vielleicht schauen Sie nachher oder heute Nachmittag mal so eine Karte von Kleinasien an, in einem Buch oder im Internet. Paulus hat sich das überlegt und dann verschiedene Routen ausgewählt. Zunächst wollte er in die Provinz Asien, abgeblockt, Rückzug, kurze Erholungsphase. Dann der zweite Anlauf nach Norden in Richtung Bithynien und zum zweiten Mal kein Durchkommen. Jetzt nochmal, wenn Sie sich das vorstellen, also Freitagnacht habe ich zufällig gehört, der FC Bayern wollte auch reisen und ist dann, ja manche lachen, stecken geblieben, so ein paar Stunden. Aber das waren hochbezahlte Profis, die kamen aus der Luxusherberge, die saßen in der ersten Klasse. Die wussten, und auf uns wartet ein 5-Sterne- oder 6- oder 7- oder 8-Sterne-Hotel, wer weiß. Da haben sie halt 7 Stunden Pause gehabt, nicht so gut für die Leistung, ich weiß auch, aber es ist keine Tragödie. Der Paulus war zu Fuß unterwegs. Er war ein Selbstzahler. Alles hat er selbst erarbeitet unterwegs. Er ist die Strecke gewandert und übernachtet hat er irgendwo, wo er sich halt hat leisten können. Es war wahrscheinlich eher irgendwelche Absteigen. Und wenn Sie es mal angucken, das sind weite Strecken, also hunderte von Kilometern. Die sind also wochenlang gewandert, wie gesagt, auf eigene Kosten, auf eigenen Beinen. Die Beine haben wehgetan, die Knie, das Kreuz vielleicht, alles Mögliche. Und dann mussten sie umdrehen. Das haben sie 2-mal gemacht. Aber der Paulus hat nicht aufgegeben.
Jetzt wird es noch deutlicher, die Bibel sagt sogar kurz und bündig in den Versen 6 und 7 hier im Kapitel 16, der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Der Geist Gottes hat sie blockiert. Aber da steht auch, durch ihn, durch den Geist führte Jesus sie. Und der Paulus ist gefolgt und er hat nicht aufgegeben. Wie das genau aussah, er hat seinen Weg gesucht, er hat Möglichkeiten abgecheckt, natürlich erforscht. Aber ich habe schon auch gedacht beim Nachdenken, das muss so sein wie ein Flugzeug beim Start, vielleicht haben Sie das auch mal erlebt. Für mich war es immer nachdrücklich, wenn schon alles bereit ist und das Flugzeug auf dem Rollfeld steht, am Rande der Startbahn, aber die Starterlaubnis noch aussteht. Der Pilot aber schon mal Triebwerke aufwärmt, also vollen Schub gibt am Hebel, und gleichzeitig auf der Bremse steht. Und das ganze Flugzeug ruckelt und wackelt und zittert und man denkt, gleich bricht es auseinander, weil so viel Schub da ist und trotzdem nichts vorwärts geht. So stelle ich mir es vor. So war es beim Paulus. Da war dieser Drang, war ein leidenschaftlicher Mensch, da war dieser Auftrag, da war eine weltweite Perspektive. Und er bleibt auf seiner Entdeckungstour auch im Frust. Er überlässt dem Frust nicht die Regie. Sein Herr hat die Regie. Sein Auftrag bleibt gültig. Und so hat Paulus unverzagt weitere Möglichkeiten gesucht und ausgetestet. Und dann sind sie in Troas gelandet, der Hafenstadt an der Mittelmeerküste. Und dort hat er diesen Traum. Komm herüber und hilf uns, sagt ein Mazedonier. Der lebendige Gott redet. Auch durch Träume. Wie schon am Anfang der Bibel im ersten Buch Mose bei Josef, dem Sohn Jakobs, in Ägypten dann. Später bei dem viel späteren Josef, dem Mann Marias, nachdem Jesus geboren war, auch bei den Sterndeutern, den Weisen aus dem Morgenland. Und Paulus wusste, mein Herr hat ein Signal gegeben. Jesus wird mir eine Chance eröffnen und was für eine. Die Tür geht auf, hinüber nach Europa. Zu uns, müssen wir ja sagen, wir hier in Schopfloch. Mazedonien hat der Mann im Traum gesagt, aber so hieß die ganze Region. Sie werden sich erkundigt haben, wie man da hinkommen kann. Sie werden die möglichen Routen geprüft haben. Sie werden Auskünfte eingeholt haben bei Händlern, bei Gaststätten, Betreibern, bei Bedienungen, was die Leute so reden, die von dort schon gekommen sind. Sie werden mit Kapitänen gesprochen haben und dann plötzlich flutscht es. Das Paulus-Team entdeckt in dem Hafen von Troas das Traumschiff. Der richtige Wind kommt auf, er bläht die Segel, sie gehen an Bord, die Überfahrt ist bezahlbar. Gott selbst macht Dampf. Also Wind. Auf einmal läuft es wie geschmiert. Wie im schönsten Traum über diese Seestrecke an der Insel Samothrake vorbei nach Neapel, aber nicht das in Sizilien, sondern eben in Griechenland, ungefähr 225 Kilometer. Ein Drittel bis zu dieser Insel Samothrake, zwei Drittel dann bis ins heute griechische Festland. Diesen zweiten Abschnitt haben sie sogar an einem Tag geschafft. Gott gab Rückenwind. Das haben sie auch erlebt, auf diesem Traumschiff. Und nun trafen sie die Traumfrau. Sie kommen zu ihrer ersten Station in Europa, Philippi, eine römische Kolonie, wie die Apostelgeschichte sagt. Das heißt, es haben römische Legionäre eigentlich gegründet und auch die waren die Bevölkerung. Vielleicht wissen Sie es aus dem Geschichtsunterricht, wenn die Römer ihre Legionäre entlassen haben, also die 20 Jahre Militärdienst überlebt haben, die bekamen das Bürgerrecht und sie bekamen ein Stück Land. Aber natürlich nicht in Zentralitalien, sondern irgendwo am Rande ihrer Welt. Und so kamen diese Römer nach Philippi. Römischer Geist und römisches Heidentum bestimmten die Atmosphäre. Pensionierte römische Soldaten verbrachten dort ihren Lebensabend. Da kamen die also hin, der Paulus und seine drei Kollegen, und zunächst geschah nichts. Wir blieben aber in dieser Stadt etliche Tage, sagt der Reisebericht. Sie haben, bevor Sie losgelegt haben mit dem Auftrag, mal die Augen aufgemacht, unaufgeregt, hineingeschnuppert. Aber was haben Sie gefunden? Nichts. Keine jüdische Synagoge. So hat es der Paulus überall gehalten. Es war sein bewährtes Vorgehen, erstmal bei der jüdischen Gemeinde anzufangen, bei der Synagoge. Aber die gab es ja nicht. Er hat aber wieder nicht aufgegeben. Er hat sich erinnert, dass die Juden diese Sitte hatten, wenn es keine Synagoge gab, dann haben sie sich oft an einem Fluss getroffen. Und so war es auch da. Paulus ist an dem Flüsschen Gangites, das da geflossen ist und immer noch fließt, entlanggegangen am Sabbatmorgen, raus aus der Stadt, geht er auf Entdeckungstour und tatsächlich erfindet eine jüdische Gemeinde. Eine kleine jüdische Gemeinde. Ein Ausleger hat geschrieben, toll, Paulus, von deiner Entdeckungsleidenschaft bräuchten wir heute große Portionen. Der hat sich bewegt, der hat sich auf den Weg gemacht. Doch der nächste Reinfall, denn Paulus findet nur Frauen. Das nur dick unterstrichen. Das sage ich jetzt nicht irgendwie frauenfeindlich, sondern damals im Judentum damals und in der Art, wie Paulus gedacht hat, da hatten die Frauen in Sachen Religion einfach nichts zu melden. Die jüdische Religion war reine Männersache. Bei uns ist heute in der Kirche ja oft umgekehrt, dass die Frauen sehr in der Überzahl sind, nicht unbedingt hier, Schopfloch und Iflingen, aber schon in der Nähe. Die frommen Schriftgelehrten damals haben täglich gebetet, ich danke dir Gott, dass du mich nicht hast als Frau das Licht der Welt erblicken lassen. Weil in jüdischer Sicht die Vollwertigen nur die Männer waren. Jetzt war Paulus Jude. So war er aufgewachsen. So hat er jahrzehntelang gelebt. So war er trainiert. Das war die Art, in der sein ganzes Umfeld gedacht hatte. So hat er getickt. Was ist ihm also wohl durch den Kopf gegangen, als er dann diesen Frauenclub getroffen hat? Er muss doch gedacht haben, diese Chance ist keine Chance. Soll ich mit diesen paar Frauen ganz Europa für Jesus begeistern? Er war doch ein Stratege. Er hatte einen weltweiten Auftrag, einen weltweiten Horizont, ein Riesenziel und jetzt so ein Material. Er muss doch gedacht haben, vergiss es. Aber so war es nicht. Wieder die Beobachtung, Paulus hat den Frust ausgehalten. Ein jüdischer Mann springt über seinen Schatten. Ein jüdischer Mann vertraut seinem Herrn. Ein jüdischer Mann glaubt, dass auch diese Mikrochance, die eigentlich schon fast gar keine mehr ist, dass die für Jesus reicht. Der Geist Jesu hat diese Blockade überwunden. Das ist für ihn kein Problem. Für Paulus war es wahrscheinlich nicht leicht, wie gesagt, weil er das jahrzehntelang einfach anders gehandhabt hat. Für Paulus war es wahrscheinlich auch nicht angenehm, weil seine ganze Tradition und Erziehung sich dagegen gestemmt haben. Aber er hat den Schritt gemacht und jetzt sitzt er im jüdischen Frauenkreis und erzählt von Jesus, der uns mit Gott versöhnt hat. Er berichtet, wie er dabei gestorben ist und dann auferstanden und dass wir ihm gehören dürfen im Leben und im Sterben. Die VIPs in Philippi, die saßen noch beim Frühstück oder lagen noch in den Betten. Keiner mitgekriegt, nur diese paar Frauen. Aber dann steht da dieser riesige Satz, eine Frau mit Namen Lydia, die hörte zu. Und dieser tat der Herr das Herz auf. Das war der Anfang in Europa. So hat es begonnen, dass das Christentum in Europa so eine riesige Dynamik entwickelt hat. Der lebendige Jesus, den Paulus in Worten bezeugt hat, ist einem Menschen begegnet. Er selbst, Jesus selbst, hat den verrosteten Riegel der Herzenstür zurückgezogen und hat Einzug gehalten. Das hat nicht der Paulus geschafft, trotz aller Leidenschaft, trotz allen Einsatzes, und er hat ja echt viel gegeben. Dass Menschen sagen, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Das geht nur durch eine neue Geburt des Geistes Gottes. Das ist eine neue Schöpfung. Das macht Gott selber. Man kann da viel draus lernen aus dieser Geschichte. Ich will nur auf zwei Punkte kurz hinweisen, was ich draus lernen will. Der Paulus hat diese Mini-Einstiegschance fürs Evangelium wahrgenommen. Er hat sie gesehen und auch genutzt. Sie musste ihm lächerlich erscheinen. Sie musste ihm unwürdig erscheinen als stolzen jüdischen Gesetzestreuen und Gelehrten. Er muss gedacht haben, ich habe so viel investiert, so eine lange Anreise und jetzt das kann doch nicht sein. Die Versuchung war groß, aber Paulus blieb treu und er blieb offen. Und was hat das verändert? Wie hat Gott das gesegnet? Und ist das nicht auch wegweisend für uns heute? Natürlich kann man die Umstände verbessern, natürlich ist gutes Material und eine Hightech-Kirche kein Fehler, habe ich gar nichts dagegen. Neue Liederbücher und Mega-Events und alles Mögliche, ist alles okay. Aber dass der neue Glaube wachsen kann, dass Menschen Christus finden, das macht er schon selber. Und da, wo wir stehen, da, wo du hingeführt wirst, da gibt es Chancen. Entdecke sie und bezeuge deinen Glauben. Das reicht. Und dieses eine Herz der Lydia, in dem nun Christus wohnte, war die Keimzelle für die Evangeliumsausbreitung in Philippi, der Beginn in Europa. Dieses eine Herz war mehr wert als so eine breite, unverbindliche Sympathie in der Gesellschaft. Noch immer hat der Glaube dort seine besten Chancen, wo das Herz eines Menschen eindeutig für Christus schlägt. Für die Gemeinde Jesu wird diese Lydia tatsächlich zur Traumfrau. Es war kein Fehlstart, diese ganze Missionsreise, obwohl alles danach aussah, sondern ein Glanzstart, ein Superstart, weil Paulus so eine Mini-Chance wahrgenommen hat. Lydia lässt sich taufen, mit ihr ganzes Haus, so steht es da, damit ist gemeint ihre Familie, die sie wahrscheinlich hatte, und ihre Angestellten, die Männer und Frauen, die für sie gearbeitet haben und deren Familien. Man merkt, sie ist eine Unternehmerin, sie packt zu. Und sie ist noch nicht fertig. Sie lädt den Missionstrupp zu sich nach Hause ein, und zwar nachdrücklich, sodass die gar nicht anders können. Ihre Boutique wurde zur Missionsstation, Gemeindeaufbau in der Modebranche. Wir wissen aus dem Philipperbrief, dass die Gemeinde wuchs in Philippi und dass Paulus an ihr seine besondere Freude hatte. Ja, sie war so etwas wie seine Lieblingsgemeinde. Wie ging das zu? Ein Kollege stellt sich das so vor und damit will ich schließen. Er schreibt, Lydia besaß in Philippi einen Modeshop für die Reichen und Schönen. Dort schritten die Topmodels Mazedoniens über den Laufsteg, die Heidi Klumps und die Naomi Campbells und wie sie alle heißen. Und die alternden Militärs führten ihre jungen Schönen in den Shop und gönnten ihnen allen Luxus. Der Duft der großen und reichen Glamour-Welt flutete durchs Haus und auf einmal war die Schickeria von Philippi auch vom Duft des Evangeliums umfangen. Ist das schön? Oh, wie ist das schön? Oder geht mit mir die Fantasie durch? Kann sein. Also Mission im Modeshop der Lydia in diesem Traumhaus. Lydia und ihre Familie und ihr Personal strahlen die Menschenfreundlichkeit Jesu aus und manchmal, wenn sich die Gelegenheit ergibt, erzählen sie dann auch dem smarten Karl Lagerfeld, der schönen Heidi Klum, der aparten Victoria Beckham, der frisch geschiedenen Sylvie van der Vaart und den gichtkranken hohen Militärs etwas vom Heiland der Welt, der dem Leben ein neues Styling und ein neues Feeling ermöglicht. Und so nach und nach sammelt sich in der oberen Etage des Lydia-Shops abends und morgens die Hausgemeinde von Philippi. Man singt, garantiert bei geöffnetem Fenster, Jesuslieder ins heidnische Philippi hinaus, wo an allen Ecken und Enden die Götter herrschen. Die Götter der Verschwendung und des Luxuslebens, die Götter Mammon, Sex und Fun. Und ich ergänze, wo es doch auch Krankheit gab und Schuld und Leere und keine Hoffnung und Leid und Tod.
Ach Paulus, es hat sich gelohnt, dass du damals in Kleinasien nicht die Rückfahrkarte gelöst hast, dass du am Gangites trotz der fehlenden Kanzel nicht zum Rückzug geblasen hast. Es hat sich gelohnt für Lydia, für euch, für mich. Merken wir es uns, Umwege sind Gottes Wege, Umleitungen sind Gottes Leitung, durchkreuzte Pläne sind Gottes Kreuzpläne. Meine Wege sind nicht eure Wege, dabei bleibt es, aber seine oft rätselhaften und undurchsichtigen Wege führen zum richtigen Ziel. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir bitten dich, dass dein Wort starke Wurzeln schlägt in unseren Herzen und in aller Welt. Hab Dank für den Mut und den Gehorsam deines Apostels und Dieners Paulus. Hab Dank, dass er durch geöffnete Türen gegangen ist und sich nicht abschrecken ließ von den ungünstigen Umständen. Wir bitten dich, erwecke auch unter uns fröhliche Boten des Glaubens, die deinen Willen tun und deine Herrschaft bezeugen. Erweise deine Kraft an denen, die um des Evangeliums willen verfolgt und benachteiligt werden. Stärke sie mit deiner Kraft zum Dienst und Leiden. Segne alle, die Aufgaben übernehmen und Verantwortung tragen zum Wohl und Segen des Nächsten. Lieber Vater im Himmel, lass uns zuversichtlich dem Tag entgegengehen, an dem dein Sohn wiederkommen wird, um die ganze Welt zu erneuern, dass deine Ehre darin wohne und dein Lob gesungen und gelebt wird ohne Ende. Amen. Bei dir bin ich zu Hause. Wir hören von diesem Lied aus dem Roten Liederbuch.
Ich möchte bei dir.
Wir wollen noch mehr beten. Ich bitte dazu aufzustehen. Treuer Gott, oft ist unser Alltag wie der Lauf im Hamsterrad. Atemlos sind wir in Bewegung und kommen doch nicht wirklich voran. Weg und Ziel unseres Lebens geraten aus dem Blick und erst recht aus dem Herzen. Lebendiger Herr, oft ist unser Leben ziellos und ohne Halt. Wir lassen uns treiben von dem, was uns in den Sinn kommt, von dem, was man ebenso tut, von dem, was uns aufgeschwätzt wird. Dass unser Leben ein Ziel haben soll, geht darin unter. Jesus, unser Freund und Retter, oft fehlt uns der Schwung. Wir werden ausgebremst und blockiert, bleiben stecken. Manchmal zerreißt uns das auch oder frustriert uns. Dein Auftrag an uns geht dabei unter. Barmherziger Vater, oft schleppen wir zu viel mit uns herum. Nichts wollen wir verpassen, alles erleben, möglichst viel mitnehmen und genießen. So verpulvern wir viel Zeit und Kraft einfach so und sind doch müde. Wir bitten dich, lenke uns durch dein Reden und deine Liebe. Führe uns wieder auf deiner Spur, damit wir selbst und die Nächsten aufatmen können und uns freuen am Ziel unseres Lebenslaufes. Mach uns groß, wer du bist und was du für uns hast. Gib uns Kraft für ein einseitiges Leben und auch für die notwendigen Entscheidungen. Und wir bitten auch heute für die Müden und Kranken, die Beladenen und Sterbenden, die Vergessenen und Abgeschriebenen, die Trauernden und die Verfolgten, gerade die Christusgeschwister, und für alle, die Verantwortung tragen, in Politik und Gesellschaft, in deiner Kirche und auch im Gesundheitswesen. Wir beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Herzlichen Dank allen, die diesen Gottesdienst mit vorbereitet und gestaltet haben. Vielen Dank für das Opfer vom letzten Gottesdienst in Höhe von 260 Euro für die eigene Gemeinde. Das Opfer, das wir heute erbitten, ist laut Beschluss des Oberkirchenrats für die Diakonie bestimmt. Der Landesbischof schreibt: Von Geldnot und Existenzängsten sind zunehmend auch Menschen betroffen, die bislang ein gesichertes Einkommen hatten. Die Corona-Pandemie trifft viele Beschäftigte sehr kurzfristig und hart, etwa in Gastronomie, Einzelhandel oder Veranstaltungstechnik. Menschen, die schon vorher finanzielle Schwierigkeiten hatten, geraten noch mehr unter Druck. Computerkauf oder Reparatur des Autos, dringend, aber nicht möglich. Die Diakonie in Württemberg hilft mit ihren Schuldnerberatungsstellen. Menschen in finanziellen Notlagen werden beraten und begleitet. Viele dieser Dienste haben einen Hilfsfonds für Notfälle, wenn Menschen rasch finanzielle Unterstützung brauchen. Solche Fonds sind auf Spenden angewiesen. Paulus schreibt: Macht also einander Mut und helft euch gegenseitig weiter, wie er es ja schon tut. Helfen auch Sie mit Ihrem Gebet und mit Ihrem Opfer dabei, Angebote für finanziell in Not geratene Menschen zu stärken. Soweit Dr. Juli. Es liegen auch solche Flyer aus am Ausgang. Und wenn Sie diesen Gottesdienst online verfolgen, dann möchten wir Sie nicht ausschließen. Sie können gerne Ihr Opfer auch im Pfarramt abgeben oder auf das Konto der Kirchengemeinde überweisen. Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst am kommenden Sonntag um 9 Uhr hier mit Pfarrer Joos. Pfarrer Platz ist diese Woche noch auf Fortbildung. Die Kasualvertretung übernehmen die Kollegen aus Pfalz-Grafenweiler von morgen bis Mittwoch. Pfarrer Ralf Keimig und den Rest der Woche Pfarrer Christian Günther. Und nun geht in diesen Tag und die kommende Woche mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Und wer es glaubt, der spreche Amen.